selbst wenn wir dann sagen, ja, da spricht einiges dafür, dass wir Kinder anders behandeln sollen und dass wir für Kindermachendes entscheiden sollen. Und das halte ich für völlig richtig. Es gibt sogar eine Pflicht, eine Verantwortung von Erwachsenen und vom Staat, manches für Kinder zu entscheiden. Dann müssen wir uns fragen, ja, was sind denn die Gründe, die dafür sprechen?
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute sprechen wir über ein Thema, das uns wirklich alle angeht. Denn entweder, wovon ich jetzt nicht unbedingt ausgehe, aber könnte ja sein, seid ihr noch Kinder oder ihr wart mal Kinder. Eins von beiden muss es ja sein. Die andere Möglichkeit wäre ja, dass wir alle erwachsen geboren sind zum Beispiel. Aber das schließt sich eigentlich definitorisch schon aus, denn was sind dann Erwachsene noch? Also ich merke, sobald man das Thema Kindheit, Kinder aufmacht, wird es direkt philosophisch und eine große Hilfestellung bei diesen Fragen ist das Buch Philosophie der Kindheit von Johannes Drerup und Gottfried Schweiger. Das ist 2023 bei Surkamp erschienen. Ich freue mich jetzt sehr, mit Gottfried Schweiger darüber zu sprechen. Hallo.
Hallo.
Du bist Senior Scientist am Zentrum für Ethik und Armutsforschung an der Universität Salzburg. Was war denn erstmal dein Werdegang? Wie kam es dazu? Warum machst du das?
Warum mache ich das? Ich habe Philosophie studiert und mache relativ lang. Also ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren am Zentrum für Ethik und Armutsforschung in Salzburg. Also nach meiner Promotion kam ich dahin. Und da machen wir halt, es ist ein interdisziplinäres Forschungszentrum. Ich bin dort der Philosoph und Ethiker sozusagen. Und ich mache halt relativ viel zu Fragen von Armut und sozialer Ungleichheit. Und so kam ich dann auch zum Thema Kindheit, weil ich hatte 2014 größeres Forschungsprojekt zu Kinderarmut und sozialer Gerechtigkeit, wo wir das Thema ein bisschen angeschaut haben, Kinderarmut aus Sicht der philosophischen Theorien der Gerechtigkeit, hauptsächlich aus Sicht vom sogenannten Fähigkeitenansatz, Capability Approach von Martin Nussbaum und Amartya Sen. Und so kam ich eigentlich ins Kindheitsthema hinein. Also ich kam über die Armut zu den Kindern und so
Ist ja
vor
immer noch ein
circa
sehr aktuelles Thema.
ist noch immer sehr aktuell, ist noch immer sehr aktuell. So auch meine letzte Monographie vor 2 Jahren war ein Essay zu Kinderarmut. Kurz, leicht verständlich geschrieben, also kein philosophisches Fachbuch. Das Thema
Ah, das
begleitet
hieß auch
mich.
so, ne?
Das hieß
Kinderarmut.
ja, Kinderarmut, ein philosophischer Essay beim Büchner Verlag 2022 oder 23, 22 erschienen. Und ja, also Kinderarmut ist noch immer ein großes Forschungsthema für mich. Seit sich halt in der etwas ausgebreitet einfach in den letzten 10 Jahren, also mehr zu Theorien der Gerechtigkeit. Was passt denn für Kinder überhaupt? Da gibt es viel philosophische Diskussion darüber. Mittlerweile, das ist gut, das kommt jetzt langsam mehr und mehr in Fahrt, weil man muss ja sagen, eigentlich haben wir 2500 Jahre, wenn wir jetzt an die europäische Philosophie denken, haben wir uns eigentlich fast ausschließlich mit Erwachsenen beschäftigt. Und also außer so klassischen Erziehungsfragen oder so, das gibt es natürlich dann schon, vor allem bei Rousseau und so weiter. Aber so, dass man tatsächlich auch so Ethik der Kindheit macht, Philosophie der Kindheit macht, ist eigentlich erst so im 20. Jahrhundert aufgekommen, wo halt überhaupt der Status von Kindern massiv aufgewertet wurde, auch in der Gesellschaft. Da merkt man wieder mal so, wie Philosophie und gesellschaftspolitische Veränderungen oder auch kulturelle Veränderungen so Hand in Hand gehen. Also ab, ja, sehen wir ab spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, Kinder werden immer wichtiger, bekommen einen höheren Status. Wir haben dann die Kinderrechtskonvention bekommen in den 80er Jahren. Und so hat dann auch die Philosophie angefangen, die Kindheit zu entdecken und ist draufgekommen, ja, vieles, was wir über Erwachsene sagen. Also was ist gerecht für einen Erwachsenen? Wie soll ich mit einem Erwachsenen umgehen? Welche Rechte haben Erwachsene? Das passt für Kinder einfach nicht eins zu eins. Und gleichzeitig passt es aber auch nicht zu sagen, ja, Kinder sind. Ja, aber was sind Kinder eigentlich? Also Kinder sind ja keine Tiere, das ist völlig klar. Also sind ja nicht irgendwie, sind schon gar keine Gegenstände, sind
Bei
keine
manchen ist es umgekehrt, manche
Objekte.
holen sich Tiere als Kinderersatz, ne?
Als
Das gibt es immer so
Kinderersatz und
rum,
so.
aber Kind als Tierersatz wahrscheinlich nicht, ja.
Na, so, und Also, was ist denn da eigentlich los? Und das beschäftigt mich, das finde ich total interessant. Und dann eben auch so Differenzierungsfragen eigentlich. Also, wenn wir über Kinder reden, wir haben alle so einen intuitiven Begriff von Kindheit und was ein Kind ist. Aber wenn wir länger darüber nachdenken, kommen wir drauf, das ist eigentlich gar nicht so einfach zu sagen. Man beginnt die Kindheit. Wann hört sie auf? Dann haben wir die Jugend. Wann werden wir eigentlich erwachsen? Und erwachsen werden ist ja total wichtig, nicht nur für uns so als Identitätsfindungsprozess, sondern ja auch rechtlich. Also wir dürfen dann wählen, wir
Ja.
dürfen Auto fahren, wir dürfen rauchen, wir dürfen Alkohol trinken, wir dürfen heiraten, wir dürfen ausziehen und alles Mögliche. Während Kinder halt ganz, ganz vieles nicht dürfen. Und das sind die Fragen, die mich interessieren und wo die Philosophie natürlich stark herausgefordert ist, sich auch einzubringen, weil wir es hier ja mit Sollensfragen zu tun haben, mit ethischen Fragen zu tun haben, mit normativen Fragen zu tun haben. Was dürfen Kinder, was dürfen wir mit Kindern machen? Was für eine Aufgabe hat der Staat gegenüber Kindern? Und das sind auch Fragen, die in dem Buch, das du genannt hast, Philosophie der Kindheit, das letztes Jahr bei Suhrkamp erschienen ist, stark im Mittelpunkt stehen, einfach wo sehr viel aus Sicht der Ethik und der politischen Philosophie, also Texte da sind, die sich mit solchen Fragen auseinandersetzen.
Bevor wir dazu nochmal kommen, hast du dich als Kind schon für philosophische Fragen interessiert? Also war das oder kam das bei dir später?
Das kam später. Ich habe mich. Es kommt etwas darauf an, was man sagt, was eine philosophische Frage ist. Also es gibt ja den größeren Bereich auch schon philosophieren mit Kindern. Also das ist
Mhm.
etwas, das ich nicht mache.
Es gibt manchmal auch dieses Ding, das hatten wir hier besprochen in unserer Folge zum kleinen Prinzen, diese Idee, Kinder philosophieren noch richtig oder so, gibt es auch, ne? Und wenn man erwachsen wird, dann irgendwie hat man nicht mehr diese Fragen. Alle philosophischen Fragen sind eigentlich Kindheitsfragen. Diesen Take gibt es manchmal auch.
Ich weiß, es gibt, da geht man so aus, so, das Staunen steht am Anfang, das sozusagen so, der noch nicht verstellte Geist stellt die philosophischen Fragen, Kinder können sich noch faszinieren lassen von etwas, man zeigt ihnen einen kleinen Stein und daraus entwickelt sich die Frage nach dem Sinn des Lebens, während wir als Erwachsene
Ja.
natürlich schon durch unsere ganze Sozialisation, wir sind von so vielen Sachen schon geprägt, wir haben so viele feste Überzeugungen schon gewonnen. Und wir haben halt auch einfach sehr wenig Zeit, oft uns mit diesen Fragen dann auseinanderzusetzen. Also ich würde schon sagen, dass wir hier von unterschiedlichen Formen des Philosophierens einfach reden. Also das, was wir klassischerweise in der akademischen Philosophie sehen, was wir auch schon bei Aristoteles sehen oder bei Kant und bei Hegel und so weiter. Also das heißt, das systematische Durchdenken verschiedenster Fragen, dazu sind Kinder noch nicht in der Lage. Also kein Kind wird eine Kritik der reinen Vernunft schreiben können. Kinder können vielleicht die Frage stellen, was ist der Sinn des Lebens? Aber ich glaube, die Antworten, die darauf in der akademischen Philosophie zu finden sind, dafür brauchen wir dann schon diese Disziplin, dafür brauchen wir in gewisser Weise Erwachsene, dann die auch die kognitiven und die intellektuellen und die Bildungsvoraussetzungen mitbringen, das systematisch zu betreiben. Das heißt nicht, dass wir nicht in gewisser Weise alle, auch jeder Laie, jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder Mensch, der gar niemals Kant gelesen hat, nicht auch einen Anteil daran hat zu philosophieren. Wir können in gewisser Weise alle philosophieren. Ich glaube, das ist ein Unterschied im Vergleich zur akademischen Fachphilosophie. Und dieser Unterschied ist natürlich spannungsreich. Also, weil wir wollen ja in der akademischen Fachphilosophie quasi auch wieder immer wieder zurückkommen zu diesen alltäglichen Fragen, die wir uns stellen. Also schon wieder die Frage beantworten können, was ist denn der Sinn des Lebens oder was ist ein sinnvolles Leben oder was ist ein gutes Leben oder was ist Gerechtigkeit? Wie sollen wir unsere Gesellschaft einrichten? Das sind ja Fragen, die wir uns alle hoffentlich immer wieder mal stellen. Und darauf wollen wir in der Philosophie natürlich Antworten geben. Und gleichzeitig haben wir als universitäre Disziplin auch diese Tendenz dazu, dass wir uns ein bisschen um uns selber drehen, weil wir halt in Fachdebatten reingehen und dann gibt es halt sehr viele, sehr schlaue, sehr gute Aufsätze darüber, was Kant oder Hegel oder John Rawls mit einer bestimmten Formulierung oder Passage gemeint haben. Und das ist ein kleinteiliger Wissensfortschritt und gleichzeitig müssen wir wieder diesen Bogen zurückmachen zu den großen Fragen des Lebens oder zu den allgemeinverständlichen Fragen, auch zu dem, was auch die Menschen da draußen, ganz blöd gesagt, außerhalb des Elfenbeinturmes betrifft und was sie auch interessiert. Und das ist mir schon in meiner Tätigkeit auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen mache ich auch relativ viel so öffentliche Philosophie. Also ich habe gemeinsam mit Kolleginnen haben einen populären Philosophieblog, präfaktisch.de und so, weil es mir schon darum geht, wenn ich Fachsachen mache, auch in der Philosophie der Kindheit, dann kann man sich da schon tief reingehen und einmal fragen, kleinteilige Fragestellung, was bedeutet etwa, wenn ich den Fähigkeitenansatz als Theorie der Gerechtigkeit lese, welche Rolle spielen Kinder darin? Aber letztlich ist es schon zurückgebunden daran, dass es mir um die soziale und politische Frage geht, naja, wie soll denn unsere Gesellschaft aussehen, damit sie gut ist für Kinder? Und auch der Band Philosophie der Kindheit oder eben auch meine letzte Monographie zur Kinderarmut versuchen schon an dieser Schnittstelle zu sein. Es geht nicht nur ums Fach, sondern es geht auch darum, dass wir für Leute außerhalb des Faches etwas Sinnvolles sagen und was auch anschlussfähig ist an Fragen, die im Leben da sind und an Fragen, die wir uns vor allem gesellschaftspolitisch immer wieder stellen sollten.
Warum ist das so, dass das erst jetzt ein populäres Thema in der Philosophie wird, die Kindheit? Und wie hängt das mit der Kultur und so kulturellen Entwicklungen, du hast das Ende vom Zweiten Weltkrieg auch schon angesprochen, zusammen? Also ist es so, dass es das früher gar nicht gab, dieses Konzept in der Antike oder was spezifisch von Kindheit oder sowas? Also dass das Konzept von Kindheit auch etwas Neueres ist oder können wir sagen, das gab es eigentlich schon ewig, aber das hat sich dann geändert, wie man das sieht? Weil wir würden ja heute, würde ja wahrscheinlich jede Person, die man auf der Straße fragt, sagen, Kindheit ist ganz wichtig und die behütete Kindheit und dies und das und meine Kindheit und Nostalgie und bla bla bla, was da alles so dranhängt. Warum? Also wie ändert sich das durch die Zeit, diese Kindheits- Vorstellung und wann kommt die Philosophie und fragt sich, Moment mal, da haben wir auch was zu sagen.
Ja, also besser beantworten könnte das natürlich ein Historiker, eine Historikerin, die das ideengeschichtlich sich auch anschaut oder eben auch sozialgeschichtlich. Was wir sehen können, ist Kindheit als gewisserweise biologische und soziale Phase gab es immer. Also es war immer den Menschen bewusst, dass andere Menschen geboren werden und dann müssen die aufwachsen und dann werden sie einmal erwachsen. Und so. Und deswegen haben wir in der Philosophie natürlich auch schon von Anfang an sporadische Reflexionen auf Kindheit. Also schon bei Aristoteles, wie sollen Erwachsene mit Kindern umgehen? Erziehungsfragen vor allem. Und dann sehen wir aber im Laufe der Geschichte, vor allem dann in der Neuzeit, in der späteren, dass Kindheit ein größeres soziales Thema wird. Also, und da spielt vieles hinein. Das eine ist sicher, dass die ökonomischen und sozialen Voraussetzungen besser wurden, also dass wir auch Kindheit freisetzen konnten in dem Sinne, dass wir Kinder etwa durch die Einführung der Schulpflicht konnte man Kinder aus dem Arbeitsprozess herausnehmen, zumindest für einige Jahre. Also die Schulpflicht ist so etwas, das war total wichtig für die Konstitution der Kindheit. Es gab natürlich Kindheit vorher schon, aber da wurde klar, okay, Bildung ist ein zentrales Element der Kindheit und zwar nicht für alle möglichst. Und nicht, dass klar ist, okay, Kinder laufen so mit nebenbei, etwa in agrarischen Gemeinschaften und so früh wie möglich steigen sie ein in den Arbeitsprozess, sondern man nimmt Kinder bewusst raus. Dadurch schafft man ja schon so etwas wie so einen Schutzraum, einen eigenen Zeitraum, in dem sich den man dann als Kindheit markieren kann. Und wir sehen etwas, eine Verlängerung der Kindheit, Auch im Laufe der letzten 200 Jahre, also dass
Ja.
Kindheit nicht schon endet mit 10 Jahren und danach kann man schon zum Arbeiten anfangen. So Dinge, die wir in der Literatur des 19. Jahrhunderts eben noch sehen. Die Kinder, die als Straßenverkäufer, Zeitungsverkäufer arbeiten, wie das etwa so bei Charles Dickens so da ist, oder die am Feld arbeiten oder so, oder die leider etwa in Minen arbeiten oder so, die Kohle und so weiter. Wir sehen eine Verlängerung der Kindheit. Und dadurch wurde Kindheit auch wichtiger und der Status von Kindern als schützenswerte Wesen wurde relevanter. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass sich etwa die technisch-medizinischen Voraussetzungen verändert haben und Kinder ihre Kindheit auch viel häufiger überlebt haben. Und man so etwas entwickelt
Ja.
hat wie, wir sind dafür zuständig, dass auch Kinder ihre Kindheit überleben und nicht so, okay, wir können das Versterben der Kinder kompensieren, dadurch, dass wir einfach sehr viel mehr Kinder bekommen. Und parallel dazu entwickelt sich dann eben das in der Philosophie, also vor allem auch wieder über Erziehungsfragen bei Rousseau, wo klar ist, okay, es geht darum, Kinder gehören erzogen, also und gebildet. Und sind aber eigenständige Wesen. Und dann haben wir eben in der Erziehungsphilosophie im 19. Jahrhundert, also bei Kant dann, und dann später bei Humboldt, also die Menschenbildung. Eigentlich darüber werden dann die Kinder in die Philosophie stärker hineingezogen. Noch immer ist bei Kant klar, die Kinder, das ist eigentlich eine Vorstufe zum Erwachsenwerden und die echten moralischen Fragen, etwa, was soll ich tun, das sind dann wieder die Erwachsenenfragen. Und so. Aber dann spätestens ab dem 20. Jahrhundert, wo Kinder alleine dadurch auch wertvoller werden, dass weniger Kinder dann da sind. Und das verstärkt sich noch
Ja.
einmal ganz stark Mitte 20. Jahrhundert, der Pillenknick und so weiter in den 60er Jahren. Weniger Kinder, dafür diese Kinder wohlbehüteter. Kinderschutz kommt rein und so, Kinderrechte und dazu dann eine Ausweitung der philosophischen Diskussion. Also etwa auch immer, wenn es um Rechte geht, ist das etwas, wo sich die Philosophie auch drauf stützen kann oder wo, was sie zumindest interessiert, weil wir uns ja in der Philosophie für Rechte interessieren, auch wenn es meistens moralische Rechte sind und dann erst in einem späteren Verlauf juridische Rechte.
Hat das auch ökonomische Gründe, also diese, dass man die Kinder dann bilden will, weil eigentlich würde man doch denken, warum macht man das, wenn klar ist, wo die Kinder später arbeiten sollen oder in welchen Feldern sie arbeiten sollen, warum dieser vielleicht humanistische Anspruch irgendwann dieser Allgemeinbildung, dieser Kindheit als Zeit der Bildung, der menschlichen Formung und so weiter?
Ja, das hat eben zwei Quellen. Das eine ist die Aufklärung, der Humanismus. Bildung an und für sich wird wichtig und die
Ja.
Befreiung, also eben auch gegen die alten sozusagen Autoritäten, Kirche, Staat, also vor allem Staat in Form der Monarchie und so. Also Bildung kommt hinein, weil ohne
Das
Bildung ist
Bürgertum.
Aufklärung nicht möglich. Das ist etwas, das Bürgertum gerne annehmen kann, weil es sich über Bildung vom Adel absetzen kann.
Ja,
Und die Einführung etwa der Schulpflicht oder warum Bildung während der Kindheit wichtig wurde, klar, auch ökonomische Gründe, sehr wichtig. Also Industrialisierung braucht gebildete Arbeiterinnen und Arbeiter, Angestellte später. Das merkt man dann stark ab Mitte des 19. Jahrhunderts, vor
Da
allem
kann
und
man
dann
nicht
im
einfach
20.
mehr
Jahrhundert
nur
noch
noch
mehr.
mitlaufen quasi,
Da
ne?
kann
Da
man
muss
nicht nur mehr
man
mitlaufen.
ja.
Und die große Bildungsexpansion im 20. Jahrhundert ist auch dadurch getrieben. Also sobald klar war, können wir auf Deutschland oder Österreich oder andere westliche Gesellschaften schauen, sobald klar war, okay, es funktioniert, wir sind keine agrarische Gesellschaft mehr und wir sind keine Gesellschaft mehr, in der einfache Arbeiten vor allem unsere Industrie und unseren Wohlstand tragen, sondern komplexe Arbeiten. Das, was dann unter dem Facharbeitertypus gelaufen ist, ist klar, wir müssen die Leute bilden und wir müssen sie möglichst früh bilden. Und das dadurch dann ja auch die Verlängerung der Schulpflicht, die zuerst ja 4, 5, 6 und dann auf 9 Jahre ausgedehnt wurde. Und Bildung wurde einfach wichtiger aus ökonomischen Gründen, die sind da. Und gleichzeitig auch die Veränderung. Für Demokratien ist Bildung wichtiger. Also Demokratien von ihrer Idee her basieren ja auf aufgeklärten, mündigen Bürgerinnen und Bürgern. Und das sind gebildete Bürgerinnen und Bürger. Und dann muss die Bildung auch möglichst früh beginnen. Deshalb ist ja auch in jeder Schulbildung eigentlich drinnen, nicht rein nur die Ausbildung zu spezifischen Fähigkeiten und Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie etwa Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern immer gleich auch so eine Art staatsbürgerschaftliche Bildung dabei.
Du hattest vorhin schon kurz angesprochen, ich glaube bei Kant, erst Erwachsene könnten etwas erst richtig, bei den Kindern muss es erst ausgebildet werden. Das ist ja in diesem Bildungskonzept mit drinne und in eurem Buch kommt öfter mal vor, dass es ein, ich glaube der Begriff war, defizitäres Kindheitskonzept gibt. Also dass man sagt, Kind ist eigentlich darüber definiert, dass man sagt, ja, das ist eigentlich ein Erwachsener, der die aber Sachen noch nicht so gut kann wie ein Erwachsener. Und da gibt es aber auch Fragestellungen daran, ob das eigentlich so ist. Vielleicht machen wir diese Frage mal groß auf. Was ist eigentlich ein Kind? Also was gibt es da für verschiedene Dimensionen dieser Fragestellung?
Was ist ein Kind? Was ist ein Kind? Kommt sehr darauf an, aus welcher Disziplin heraus man fragt. Und die Philosophie begreift sich auch als Philosophie der Kinder. Das ist kein rein interdisziplinäres Projekt, aber funktioniert nicht wirklich gut, wenn wir nicht andere Disziplinen auch ernst nehmen. Also weil es gibt halt medizinisch-biologische Konzepte von Kindheit, die auch schon eigene Fragen aufwerfen, der Definition. Auch darauf kann man philosophisch einmal reflektieren. Okay, was macht sie da eigentlich? Etwa beginnt Kindheit mit der Geburt oder beginnt das vorher schon? Also, und das ist natürlich hochrelevant, wenn ich der Meinung bin, dass alle Kinder Rechte haben, also etwa moralische Rechte oder juridische Rechte wie in der Kinderrechtskonvention, macht es einen großen Unterschied, ob ein Kind diese Rechte hat ab dem Zeitpunkt, wo es geboren ist, oder ob es diese Rechte schon hat, bevor es geboren ist. Denkt man nur, Frage des moralischen Status des Schwangerschaftsabbruchs. Ein großer Unterschied. Und darauf gibt es keine eindeutigen medizinisch-biologischen Antwort. Darum sind auch die rechtlichen Konstruktionen meistens pragmatische Lösungen, auf die wir uns einigen. Etwa in der Kinderrechtskonvention ist so, ein Kind ist ein geborener Mensch. Und die meisten in der Philosophie der Kindheit übernehmen das. Kind ist ein geborener Mensch. Und wenn wir über Fragen des Lebensschutzes, des Schwangerschaftsabbruches sprechen, vor der Geburt, dann machen wir auch Medizinethik, aber dann machen wir das in einem, da geht es dann um andere in Frage. Das läuft oft nicht mehr klassischerweise unter Philosophie der Kindheit, weil es rausgenommen wird aus der Definition. Und das andere ist natürlich die Frage des Endes der Kindheit. Medizin, Biologie würde sagen, na gut, die Kindheit endet wahrscheinlich mit Beginn der Pubertät. Da sehen wir schon, das ist auch nicht ganz dingfest zu machen. Einerseits gibt es große individuelle Variationen. Hier andererseits, wann beginnt es genau? Also, welche Hormone müssen ausgeschüttet werden? Welche körperlichen Veränderungen finden statt? Und in der Philosophie ist natürlich interessant, naja, wofür spielt es überhaupt eine Rolle, wann die Kindheit endet auch? Also, was machen wir damit eigentlich? Vor allem ethisch oder in der politischen Philosophie? Weil, warum sollte jemand andere oder mehr oder weniger Rechte haben, nur weil er in der Pubertät ist oder war oder eben noch nicht war? Das heißt, warum ist das ethisch relevant? Deswegen interessieren uns diese Definitionsfragen. Und klar ist auch, wenn man in die Pubertät kommt, oder klar, mittlerweile ist es für meistens klar, danach kommt noch nicht das Erwachsenenalter, sondern dann kommt eben die Adoleszenz, die Jugend, die für viele noch unter Kindheit fällt, etwa Kinderrechtskonvention der UNO versteht Kindheit bis zum 18. Lebensjahr. Und in rechtlich ist ja auch so. Also es verändert sich was. Man darf dann mit 13 in Deutschland, Österreich ist eine wichtige Altersgrenze, 14 Jahre, etwa Strafmündigkeit und so. Dann darf man schon mehr entscheiden und mehr, aber man ist noch immer nicht voll erwachsen oder noch nicht voll autonom, dass man über alles entscheiden darf, etwa auch medizinische Fragen, also welche Eingriffe gemacht werden und welche nicht gemacht werden, wo man wohnen will, was man arbeiten will und so weiter, ob man heiraten will, man darf jetzt mal nicht heiraten mit 14, 15, sondern in den meisten oder in Westeuropa eigentlich ab 18, manchen Ländern ab 16 mit Zustimmung der Eltern. Aber das sind alles auch nicht rein juristische Fragen, nicht rein politische Fragen, sondern einmal alles auch moralische Fragen, also ethische, philosophische Fragen, weil jemandem das Recht zu heiraten zu verweigern, ist ein großer Einschnitt in ein sehr wichtiges Recht. Also wir alle als Erwachsene würden für uns in Anspruch nehmen, wir haben das Recht, für uns ganz alleine zu entscheiden, wann und wen wir heiraten. Das hat uns der Staat nicht vorzuschreiben, nicht zu verbieten, unsere Eltern nicht vorzuschreiben. Und bei Kindern machen wir das. Oder bei Jugendlichen machen wir das. Und deswegen interessiert uns mehr, was unterscheidet ein Kind oder einen Jugendlichen von einem Erwachsenen in einer philosophisch normativ relevanten Hinsicht. Und das Alter alleine, da sind viele in der Philosophie der Kindheit sehr skeptisch, ob das Alter alleine ein guter Grund ist, weil wir das ja innerhalb der la viel längeren Phase des Erwachsenenseins auch nicht tun. Also die Kindheit ist nicht kurz, setzen wir sie mal an von 0 bis 18, sind 18 Jahre, aber die Phase des Erwachsenenlebens ist aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung auch sehr, sehr, sehr viel länger. Da habe ich noch mal gut 60 Jahre obendrauf, also 18 Jahre im Vergleich zu 60 Jahren. Und innerhalb dieser 60 Jahre des Erwachsenenalters sehen wir das Alter alleine eigentlich für die Beschränkung oder die Gewährung von moralischen Rechten nicht als guten Grund. Also die meisten von uns würden sagen, oder hätten die moralische Intention einmal, naja, ob jemand 30, 40, 50, 60, 70 Jahre alt ist, macht keinen Unterschied, ob er oder sie darüber entscheiden darf, alleine, ob wen er heiraten will. Das macht's nicht. Oder dass er oder sie alleine darüber entscheiden darf, was er arbeiten will oder wie er leben will, welche Religionszugehörigkeit jemand haben will. Da sehen wir das Alter nicht relevant. Wir haben sogar das rechtlich abgesichert, dass Altersdiskriminierung verboten ist, etwa am Arbeitsmarkt. Wir können nicht sagen, nur weil jemand älter ist, dürfen wir ihn anders behandeln. Oder weil jemand jünger ist, dürfen wir ihn bevorzugen. Das ist ähnlich, wie wir auf moralischer oder in der Ethik, genauso wie das im Recht großteils zum Glück nachvollzogen wurde in vielen Ländern, dass wir sagen, im Alter ist kein relevanter Grund, dass jemand andere Rechte hat, genauso wenig wie Geschlecht kein Grund ist, dass jemand mehr oder weniger Rechte hat, oder etwa auch die Hautfarbe oder die Religionszugehörigkeit. Und bei Kindern gehen wir aber davon aus, dass es legitim ist, dass wir ihnen weniger Rechte zugestehen und dass wir viel für sie entscheiden dürfen, dass der Staat da viel für sie entscheiden. Er darf sie etwa in die Schule zwingen, die Schulpflicht einführen. Und Eltern dürfen ganz viel für ihre Kinder entscheiden, was sie anziehen, etwa. Also so, das fängt im ganz kleinen Alltag an und geht relativ weit. Also, dass wir den Eltern sehr viel Kontrolle, kann man sagen, und sehr viel Macht über ihre Kinder zugestehen. Und das müssen wir immer ethisch problematisieren und deswegen interessiert uns Begriff und Konzept der Kindheit, was da normativ drinnen steckt. Und darüber können wir gerne dann noch einiges reden. Das Alter alleine ist kein guter Grund.
Das ist spannend, weil wenn wir uns jetzt sagen, also wenn wir bei diesen Eltern, Kindern Sachen bleiben oder die Gesellschaft der Erwachsenen und die Kinder, da gibt es auch dieses Wort, habe ich auch bei eurem, in eurem Buch gelernt, ist das, glaube ich, Adultismus oder so? Also dass man sagt quasi, es gibt ein generelles Ungleichgewicht von den Erwachsenen gegenüber den Kindern eigentlich. Aber wenn man den sich jetzt im Alltag bewegt, wenn man selber Kinder hat, auch kleine Kinder hat oder die sieht und so weiter, dann ist ja irgendwie sofort klar, ich weiß nicht, ob man sogar sagen kann, das ist phänomenologisch klar oder sowas, dass diese Kinder nicht einfach so alles machen können, was Erwachsene machen können, weil sie sich natürlich selber dabei gefährden oder weil sie nicht die Fähigkeiten haben, bestimmte Dinge zu machen. Also warum ist da so eine Begründungsschwierigkeit drin, dass man sagt, ja, na klar, also die Erwachsenen müssen den Kindern eine Zeit lang zumindest ganz klar sagen, was sie machen sollen, sonst sind sie ja gar nicht fähig dazu.
Also das Erste ist, unsere phänomenologischen Eindrücke oder was wir für Selbstverständlichkeiten halten, haben uns in der Geschichte sehr oft getäuscht. Jahrhundertelang war es für die Männer völlig klar, dass Frauen nicht alleine entscheiden können. Braucht man sie nur anschauen, weiß man das. Die sollen nicht wählen dürfen, die können nicht alleine ihre Finanzen regeln, für die muss ausgesucht werden, wen sie heiraten und so weiter. Jahrhundertelang war das auch klar bei anderen Menschengruppen, also etwa in Sklavenhaltergesellschaften war klar, die können nicht für sich alleine entscheiden. Für die Kolonisatoren war klar, die Indios in Südamerika oder auch die Menschen, die in Afrika versklavt wurden, die können nicht für sich alleine entscheiden. Also das heißt, dieser Zugang, ja, das sehen wir einfach, weil wir halt Kinder sehen und dann wissen wir das. ist prinzipiell, zumindest in der Philosophie, würde ich sagen, ja, immer wenn wir von Selbstverständlichkeiten ausgehen, sollten wir sie hinterfragen. Das ist schon einmal gut, eine skeptisch-kritische Grundhaltung zu haben. Und selbst wenn wir dann sagen, ja, da spricht einiges dafür, dass wir Kinder anders behandeln sollen und dass wir für Kinder manches entscheiden sollen. Und das halte ich für völlig richtig. Es gibt sogar eine Pflicht, eine Verantwortung von Erwachsenen und vom Staat, manches für Kinder zu entscheiden. Dann müssen wir uns fragen, ja, was sind denn die Gründe, die dafür sprechen, dass wir das machen dürfen hier? Und dann muss ich mich eben fragen, naja, welche normativ relevanten Unterschiede gibt es denn? Was unterscheidet denn Kinder in dieser Hinsicht von Erwachsenen, die es erlaubt, dass wir für sie entscheiden? Und da sind wir bei dem, was zuerst schon angesprochen wurde, dieser defizitäre Blick auf Kinder. Das heißt zu sagen, Kindern fehlt etwas, das Erwachsene haben, das sie vielleicht erst im Laufe der Kindheit ausbilden und entwickeln müssen. Und da spielt ein normativer Begriff eine sehr große Rolle, der in der ganzen Ethik ganz wichtig ist, nämlich der der Autonomie. Dass wir sagen, na gut, Erwachsene haben sehr viele Rechte oder wir lassen Erwachsene entscheiden für sich alleine, weil sie eben die Fähigkeit der Autonomie haben. Und Autonomie ist ein schöner Begriff oder ein interessanter Begriff, weil er beschreibt sowohl eine Fähigkeit, die wir Menschen zusprechen, er oder sie ist autonom zu einem gewissen Grad, weil diese Fähigkeit ist nicht so wie Schwangerschaft, also man ist nicht entweder autonom oder nicht autonom, sondern Autonomie kann in Graden kommen. Menschen können mehr oder weniger autonom sein, aber das sind wir auf der Fähigkeitsebene, der Eigenschaftsebene. Und andererseits halten wir Autonomie für einen Wert. Es ist wertvoll, dass wir autonom sind. Es ist das, was uns, das kennen wir schon aus der Antike, das, was uns von Tieren unterscheidet und das Animal Rationale, der vernünftige und freie Mensch ist nicht nur so wie wir haben halt zufällig vier Gliedmaßen und manche Tiere haben zwei oder sechs oder die Spinnen acht Beine, sondern unsere Autonomie ist wertvoll, moralisch wertvoll. Es ist das, was uns eigentlich, wird dann etwa verbunden mit Theorien der Menschenwürde und so, was uns Würde verleiht und woraus wir eigentlich Ethik auch heraus begründen können. Also das wird dann bekannt und so weiter, ganz, ganz wichtig und vorher auch schon diese Frage, naja, woher kommt denn Ethik überhaupt? Und dass wir wissen, dass wir moralisch gegenüber anderen Menschen verpflichtet sind und wie wir sie behandeln sollen. Und ganz viele in der Philosophie würden sagen, naja, das hat viel mit unserer Autonomie zu tun. Weil wir autonom sind, können wir moralisch handeln gegenüber anderen, weil wir können uns zwischen gut und schlecht entscheiden, frei. Und Autonomie ist das Wertvolle, das, was wir zu achten und zu respektieren bei anderen haben. Deswegen dürfen wir andere nicht beherrschen. Das ist auch in der politischen Philosophie ganz, ganz wichtig geworden. Das heißt, der Staat ist eigentlich so einzurichten, die Gesellschaft ist so einzurichten, dass wir möglichst frei darin sind, dass wir möglichst autonom darin sind. Also Autonomie als Wert und als Fähigkeit, als Eigenschaft des Menschen. Und da sehen wir halt bei Kindern, naja, Kinder sind typischerweise, muss man sagen, weniger autonom als Erwachsene. Also das ist klar oder relativ gut einsichtig, je jünger das Kind ist. Ein Baby kann noch nicht für sich entscheiden, es kann auch seinen Willen noch nicht artikulieren, es kann noch nicht vernünftige Gedanken fassen und sagen, ich will A aufgrund von B oder so. Also es kann auch keine Gründe vorbringen dafür, dass es etwas will. Und das entwickelt sich erst im Laufe der Kindheit. Und das führt, das ist zwar so ein defizitärer Blick auf Kinder, also es fehlt ihnen hier etwas, nämlich die Autonomie. Und deswegen dürfen wir sie anders behandeln. Und deswegen sind wir sogar verpflichtet, sie anders zu behandeln, weil sie eben noch nicht vernünftig für sich selbst entscheiden können. Und deswegen dürfen wir für sie entscheiden, um ihr Wohlergehen sicherzustellen und um ihre gute Entwicklung sicherzustellen. Und zwar nämlich auch diese Entwicklung, und da kommt Autonomie wieder hinein, also Autonomie rechtfertigt, also die Fehler in der Autonomie rechtfertigt nicht nur, dass wir Kinder anders behandeln dürfen, sondern so wie wir sie behandeln sollen, soll ihrer sich entwickelnden Autonomie entsprechen. Das heißt, wir sollen Kinder so erziehen und behandeln, dass sie autonom werden im Laufe ihrer Autonomie
Ja.
und zu autonomen Erwachsenen werden, weil wir Autonomie als vielleicht das wertvollste Bildungs- und Erziehungsziel anerkennen und vor uns haben. Und zwar nämlich sowohl für den Staat wie für die Eltern. Also die Eltern haben die Pflicht, ihre Kinder zu autonomen Jugendlichen und Erwachsenen zu erziehen. Und der Staat hat die Pflicht, Kindern die Möglichkeiten bereitzustellen, dass sie zu autonomen Erwachsenen werden, etwa durch die Schule, durch die Schulpflicht, aber auch indem er die Eltern dabei unterstützt, dass sie ihrer Erziehungsverantwortung nachkommen. Und gleichzeitig muss man sagen, dass der defizitäre Blick, also dass Kinder nur gekennzeichnet werden durch Fehler in der Autonomie, auch zu kurz greift. Das wissen wir gut aus von der sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung, aber auch aus der Psychologie, dass Kinder schon relativ früh anfangen, ihre Autonomie auszubilden und dann auch Präferenzen, Wünsche bilden können. Also auch das merkt jeder, der ein Kind hat mit 6, 7, 5 Jahren, das sagt, mir gefällt diese Hose, die will ich anziehen. Ich mag den gerne, mit dem mag ich spielen, mit der mag ich lieber spielen und so weiter. Und dann ist eine sehr komplexe ethische Frage einfach die, naja, wie berücksichtigen wir diesen vorhandenen Kindeswillen, diese vorhandene Autonomie, die aber eben noch keine reife Autonomie ist, die noch keine Autonomie ist, wie wir sie typischerweise Erwachsenen zuschreiben, keine ausgebildete Autonomie, noch keine gebildete Autonomie, aber eine, die schon da ist. Und je älter Kinder werden, desto stärker stellt sich diese Frage. Also es ist klar, oder es ist ein guter Zugang, finde ich, in der Philosophie der Kinder, in der Ethik zu sagen, naja, für ein Baby mit wenigen Monaten, für ein Kleinkind mit 2, 3 Jahren, darf ich und muss ich mehr entscheiden als für ein Kind mit 8, 9, 10, 11, 12 Jahren. Und wenn es ein Jugendlicher geworden ist, ist schon klar, da kann ich nicht über den Willen einfach drüber fahren. Da muss ich dann den Willen schon berücksichtigen. Da muss ich mit den Jugendlichen sprechen, reden, rausfinden, was wollen sie denn? Wie kann man gemeinsame Lösungen finden? Das sind Dinge, die in der Pädagogik natürlich schon ganz, ganz lange diskutiert werden, die alle Eltern immer wieder immer konfrontiert sind und die der Staat sich auch immer wieder stellt. Wie viel Freiheiten gebe ich schon Jugendlichen? Eben etwa Rauchverbot ist eine klassische Frage. Welches Recht gebe ich Jugendlichen? Wie viel Freiheiten? Oder muss ich für Jugendliche paternalistisch entscheiden, sie dürfen prinzipiell nicht rauchen. Und das ist eine ethische Frage, weil wenn ich jemandem etwas verbiete, muss ich es ethisch begründen. Und bei einem Jugendlichen kann ich sagen, na gut, Rauchen ist schlecht für den Jugendlichen, ja, ist auch für jeden Erwachsenen. Darf ich auch Erwachsenen alles verbieten, was schlecht für sie ist? Nein, darf ich nicht. Aber warum darf ich es einem Jugendlichen verbieten? Ein Jugendlicher ist ja eben auch kein Kind mehr. Ist klar, ich verbiete 5-, 6-, 7-, 8-jährigen Kind das Rauchen, weil es kann die Folgen noch nicht abschätzen, die das hat. Da ist doch die Entwicklung noch sehr viel sensibler. Das heißt, die Schäden, die durch Rauchen entstehen können, sind sehr viel größer und so. Aber ein Jugendlicher mit 16, 17 kann vermutlich eine ähnlich reflektierte Entscheidung darüber treffen, ob er oder sie rauchen will, wie es dann ein Mensch tun kann, eine Woche nach seinem 18. Geburtstag. Auch da sehen wir wieder diese Ambiguität von fixen Altersgrenzen. Also man wird ja nicht am Geburtstag am 18. Geburtstag plötzlich vernünftig, sondern oder frei oder autonom. Das beginnt ja vorher schon. Das beginnt vorher schon. Und da müssen wir eben dann immer gute Gründe uns überlegen oder halt diskutieren, die dafür und dagegen sprechen, dass wir Kindern und Jugendlichen mehr oder weniger Freiräume geben, die sie mehr entscheiden lassen. Etwa dann auch im Recht, also auch etwas, das immer wieder kontrovers diskutiert wird. Wann dürfen Kinder etwa mitentscheiden in Obsorgeverfahren? Also wann dürfen sie entscheiden, bei welchem Elternteil sie leben wollen oder ob sie in einer Pflegefamilie leben wollen und so weiter. Und das sind Fragen, da kann die Philosophie, wird da keine Antwort finden in dem Sinne von, das ist in dem Alter auf jeden Fall so, sondern die Philosophie wird die Antwort geben, na ja, hier kommt es auf eine Abwägung drauf an zwischen verschiedenen normativen Begriffen. Kindeswohl als normativer Begriff, Autonomie als normativer Begriff, Paternalismus als normativer Begriff, Erziehung zur Autonomie, als normativer Begriff. Und wie können wir die im Einzelfall dann so abwägen, dass wir zu einer Entscheidung kommen, die möglichst den Kindeswillen berücksichtigt, gleichzeitig das Kindeswohl schützt und bei Absorgefragen kommt es ja noch mit hinein, auch die elterlichen Rechte und Pflichten angemessen berücksichtigt, weil ja auch elterliche Rechte und Pflichten, da geht es ja auch um Moral und Ethik. Was dürfen Eltern und was dürfen Eltern nicht?
Aber es klingt ja jetzt aufs erste Hören gar nicht so komplex, wenn wir sagen, okay, also Kinder entwickeln im Laufe der Kindheit, wenn wir die bis 18 definieren, immer mehr Autonomie. Wenn Kinder mehr Autonomie entwickeln, dann müssen wir sie an Entscheidungsprozessen beteiligen und das ist dann ein Aushandlungsprozess. Was wären denn da, sagen wir mal, kontroverse Positionen, um die gerade gestritten wird oder interessante philosophische, vielleicht Streitfelder in dieser Frage, wie viel Autonomie kann man den Kindern zubilligen?
Also, ich würde auch sagen, es gibt einen generellen Trend dazu, zu sagen, Autonomie ist berücksichtigenswert und je autonomer Kinder werden und Jugendliche, desto eher müssen wir das respektieren und sie auch mit einbeziehen. Die Frage, wie stark wir sie einbeziehen, ist relativ kontrovers, etwa Wahlrechtsfrage. Also, ich persönlich vertrete die Meinung, es ist sinnvoll oder eigentlich moralisch gerechtfertigt, dass Kinder ab ihrer Geburt ein Wahlrecht haben.
Ab ihrer Geburt schon, okay. Ich war
Ab
immer
ihrer
für
Geburt,
16, aber
ab 0 Jahren sollen Kinder wählen dürfen. Ich glaube, das lässt sich aus der politischen Philosophie, also das, was wir unter Demokratie verstehen, verlangt das. Wenn Demokratie, nämlich die Herrschaft des Volkes, also des Demos über sich selbst ist, dann müssen alle, die Teil des Demos sind, also alle, über die hier Herrschaft ausgeübt wird, müssen an der Herrschaftsausübung beteiligt werden. Und das bedeutet in der Demokratie, sie müssen wählen dürfen. Und es ist völlig klar, dass Kinder ab 0 Jahren, dass sie über sie Herrschaft ausgeübt wird. Sie müssen sich nämlich an die Gesetze halten, die der Staat aufgestellt hat. Und in einer Demokratie ist es so, dass jeder, der beherrscht wird, muss an den demokratischen Prozessen beteiligt werden. Und deshalb, wenn ich Kindern ab 0 Jahren sie den Gesetzen unterwerfen will, dann müssen sie ab 0 Jahren in welcher Form auch immer beteiligt werden. Und meiner Meinung nach führt es das dazu, dass es ein Wahlrecht ab 0 Jahren geben sollte. Ob Kinder dieses Wahlrecht ausüben können, praktisch ist irrelevant, glaube ich, für das Argument, weil das verlangen wir bei Erwachsenen auch nicht. Also wir gehen. Es gibt ja weitere Diskussionen über das Wahlrecht mit einer Wahlpflicht gekoppelt werden soll, aber das gibt es in den meisten Demokratien nicht mehr. Also für uns ist auch nicht relevant, ob die Erwachsenen tatsächlich wählen gehen und für uns ist auch eigentlich nicht relevant, ob sie faktisch am Wahltag in der Lage sind zu wählen. Also wenn du zum Beispiel am Wahltag einen Unfall hast und im Krankenhaus liegst und deshalb nicht wählen gehen kannst, dann spielt das keine Rolle dafür, dass wir trotzdem der Meinung sind, du solltest das Wahlrecht haben. Dass wir das dir aberkennen oder so, oder auch wenn du 2, 3 Wochen mal irgendwie im Koma liegst und nachher aufwachst und wieder gehst. Oder auch wenn Menschen dement werden, sprechen wir ihnen das Wahlrecht nicht ab. Sie können vielleicht einfach nicht mehr wählen, aber deswegen haben sie das Wahlrecht. Und das Wahlrecht ist schon kontrovers. Also es gibt eben andere Positionen, die sagen, nein, Wahlrecht ist eigentlich gekoppelt an bestimmte Autonomiefähigkeiten, dass man reflektierte politische Entscheidungen treffen kann.
Genau, da würde ich kurz einhaken, weil ich habe auch
Ja.
gedacht, wenn wir über das Rauchen gesprochen haben, da ging es ja darum, kann ich die Folgen abschätzen? Und beim Rauchen fragt man sich ja auch, sind nicht Kinder auch sehr beeinflussbar, ne? Wenn irgendwelche Promis rauchen, irgendwelche Stars rauchen
Ja.
oder sowas. Und das hätte ich jetzt auch als Erwiderung auf dich gefragt, wenn Kinder wählen können, schon mit 8 Jahren oder sowas, sind die nicht sehr leicht beeinflussbar und können sie nicht vielleicht auch da die Folgen ihres Tuns nicht abschätzen?
Ja, das sind sie sicher. Ich glaube, das sind halt Erwachsene auch. Also die Alternative dazu ist halt die Einschränkung des allgemeinen Wahlrechts auf jene vernünftigen Erwachsenen, die reflektierte politische Entscheidungen treffen können. Und ich gehe davon aus, dass dann sehr stark eingeschränkt wird in den meisten Demokratien. Wir interessieren uns halt nicht dafür, ob Menschen vernünftige politische Entscheidungen treffen, sondern wir sagen, ihr dürft einfach entscheiden, weil über euch Herrschaft ausgeübt wird. Und das ist ein spezifisches Argument, weil das Rauchen ist ja keine Herrschaftsausübung über Kinder, also sondern das ist ja quasi eine Lebensstilentscheidung. Und bei Lebensstilentscheidungen die individuelle negative oder auch positive Folgen haben können. Vor allem bei negativen Folgen müssen wir sagen, okay, wir müssen das Kind dafür schützen, dass es eine Entscheidung trifft, die es schädigt. Beim Wahlen gehen wir davon aus, es gibt keine Entscheidung, die das Kind schädigt. Jede demokratische Wahlentscheidung ist gerechtfertigt. Wir können hier nicht sagen, du wählst die falsche Partei, deshalb schädigst du dich. Das spielt für uns keine Rolle. Das erlauben wir nämlich Erwachsenen nicht nur sowieso, sondern wir gehen tatsächlich davon aus, dass es keine falschen politischen Entscheidungen gibt an der Wahlurne. Und deswegen ist es auch irrelevant, eigentlich, ob Kinder hier reflektiert darüber nachdenken können, weil egal welche Entscheidung sie treffen, sie ist richtig. Sie mag für sie persönlich nicht richtig sein, aber das ist auch etwas, das wir bei Erwachsenen nicht verlangen. Wir verlangen nicht, dass Leute eine politische Entscheidung treffen, die sie für sie persönlich nützlich ist oder vorteilhaft ist oder ihre Interessen vertritt, sondern die können alle wählen. Auch Parteien, die ihnen selbst schädigen. Also ich kann als Millionär kann ich die Partei wählen, die eine Millionärsteuer einführen will. Und ich kann als Hausbesitzer eine Partei wählen, die Wohnungseigentum enteignen will. Das ist völlig okay. Und genauso können Kinder halt auch Parteien wählen, die bessere oder schlechtere Politik für Kinder machen, weil das ist alles legitim und richtig gemäß unserem Verständnis von Demokratie. Das heißt nicht, dass wir nicht in der politischen Philosophie aus einer anderen Ebene sagen können, was vielleicht bessere oder schlechtere Politik ist oder was bessere oder schlechtere politische Regeln sind. Das würde ich für mich in der politischen Philosophie sehr wohl in Anspruch nehmen, zu sagen, dass spezifische Politiken über Kinder besser oder schlechter sind. Ich halte eben zum Beispiel den Ausschluss aus dem Wahlrecht für eine schlechte Politik, für eine nicht gerechtfertigte Politik, für eine Ungerechtigkeit, die wir ändern sollten. Aber wie gesagt, da gibt es in der politischen Philosophie keinen Konsens. Es gibt einige Positionen, die sagen, naja, man muss doch reflektiert Entscheidungen treffen können. Ich glaube, die unterschätzen dann etwas, was für weitreichende Konsequenzen das hat, nämlich dass wir zum Beispiel einigen Erwachsenen das Wahlrecht absprechen müssen. Manche sagen auch, ja, das stimmt tatsächlich. Also das geht dann so in Richtung Epistokratie. Also wir brauchen eigentlich keine Demokratie, wo alle mitentscheiden, sondern es sollen die entscheiden, die vernünftige politische Entscheidungen treffen können. Und dann kann ich das zu etwas machen wie etwa einen Wählerführerschein, Wählerinnenführerschein. Es dürfen nur diejenigen wählen, die ausgebildet sind, dahingehend. Was auch gar nicht so unvernünftig vielleicht ist. Ich meine, wir lassen ja auch nicht jeden ein Auto fahren, sondern da muss man auch einen Führerschein machen. Und vielleicht wäre es gar nicht so sinnlos, so unsinnig zu denken, okay, Leute sollen, bevor sie wählen dürfen, einen Wählerinnenführerschein machen, wo sie zeigen, dass sie sich mit Politik auskennen und zumindest vielleicht die Basics des demokratischen Rechtsstaats kennen und so weiter. Dann kann ich es leichter rechtfertigen, zu sagen, Kinder gehören ausgeschlossen. Und dann gibt es halt einige Mischformen. Es gibt eben auch welche, die sagen, naja, es stimmt schon, Kinder werden zu wenig berücksichtigt in der Politik und sie gehören stärker berücksichtigt, ihre Interessen. Aber nachdem sie ihre Interessen selber noch nicht gut vertreten können, argumentieren wir für so etwas wie ein Stellvertreterwahlrecht der Eltern. Also das heißt, Eltern, wenn ich ein Kind habe, dann bekommen die Eltern eine Stimme dazu. Diese entweder führt es dann einer aus oder die wird dann geteilt zwischen beiden Eltern und jeder hat eine halbe Stimme mehr, die er vergeben kann. Und das ist etwa die Position von Christoph Schickert und anderen. Und da sieht man schon, da gibt es politisch-philosophische Kontroversen, die teilweise auf unterschiedlichen Annahmen oder Argumenten darüber fußen, was ist Demokratie, was ist eine Demokratie wertvoll, auch warum soll es überhaupt ein Wahlrecht geben? Soll es ein Wahlrecht geben, damit jeder mitbestimmen kann, der beherrscht wird? Oder soll es ein Wahlrecht geben, damit kindliche Interessen stark vertreten werden? Da würde ich zugeben, mein Vorschlag eines Wahlrechts ab 0 Jahren ist dafür vielleicht gar nicht so gut geeignet, dass die Interessen von Kindern stärker in der Politik berücksichtigt werden, weil vielleicht Kinder über ihre eigenen Interessen nicht gut Bescheid wissen. Also nicht gut wissen, ob eine Kindergrundsicherung jetzt in ihrem Interesse ist, ja oder nein. Und sie da tatsächlich vielleicht zu stark auch von den Eltern beeinflusst werden. Aber ich glaube halt, dass ein demokratisches System vielleicht gar nicht so legitimationstheoretisch nicht so stark darauf fußt, dass es um die Interessensvertretung der individueller Interessen geht oder kollektiver, sondern um etwas anderes, nämlich um Herrschaftsausübung. Und dann kommt man eben, wenn man von unterschiedlichen Seiten argumentiert, zu unterschiedlichen Schlüssen auch. Und die sind auch eigentlich politisch hochrelevant, auch wenn es vielleicht jetzt nicht zu einer politischen Umsetzung dieser unterschiedlichen Ideen kommen.
Ja, sehr interessant. Jetzt sind wir schon recht fortgeschritten in der Zeit. Was muss denn hier auf jeden Fall noch gesagt werden? Was sind noch interessante, vielleicht philosophische Fragestellungen in Bezug auf die Kindheit?
Was ist eine interessante Fragestellung? Also, ich mache ja hauptsächlich politische Philosophie, das heißt, mich interessieren hauptsächlich das Verhältnis Kindheit oder Kinder zu Staat
Ja.
und eingeschoben die Eltern.
Ja.
Und da gibt es natürlich einige Kontroversen, die auch kulturell einfach da sind, weil da in meisten westlichen Gesellschaften, Deutschland, Österreich und so, geht man davon aus, dass wir Eltern sehr viel Entscheidungsfreiheit geben über ihre Kinder. Also, und dass quasi auch Eltern am besten wissen, was für ihre Kinder gut ist und so. Und der Staat hat schon, zum Beispiel durch die Einführung der Schulpflicht und durch andere Kinderschutzgesetze etwa, ja, beschränkt das, beschränkt Elternrechte schon, schaut da auch drauf, also sagt nicht, ja, ihr Eltern wisst schon, was die beste Bildung ist, zieht es doch, bildet es zu Hause, sondern sagt ihm, wir brauchen die Schulpflicht für alle Kinder. Nimmt den Eltern dadurch Macht raus und Kontrolle über ihre Kinder. Und da tun sich sehr, sehr viele Kontroversen noch auf, weil da geht es dann auch oft in einen sehr persönlichen Bereich hinein, im Sinne von, dass die Eltern da ihre elterliche Privatsphäre sehr gerne schützen wollen. Und solche Ideen oder solche Themen wie, naja, brauchen wir stärkere staatliche Intervention in Familien? Also da gibt es zwei Seiten. Das eine ist, welche Angebote brauchen wir für Eltern, damit sie gute Eltern sein können? Da geht es sehr viel um die soziale Frage. Das interessiert mich wieder, weil ich ja auch aus der Armutsforschung herkomme. Also was ist mit öffentlichen Infrastrukturen? Also nicht nur Schule, sondern Kindergärten, Kindergeld, Kindergrundsicherung, Bürgergeld und diese Fragen. Also da glaube ich, liegt noch sehr, sehr viel im Argen. Also wir haben ja in vielen westlichen Gesellschaften haben wir ja so um die 20% Kinder, die in Armut leben und so und dadurch sehr, sehr viel weniger Chancen haben. Und das hängt aber ökonomische, soziale Strukturen auch wieder mit den Eltern zusammen. Weil was macht Kinder arm? Kinder macht es arm, wenn sie zu armen Eltern geboren werden oder in arme Familien hineingeboren werden. Und da stellen sich dann viele sozialpolitische, aber eben auch ethisch relevante Fragen. Naja, wie viel Unterstützung müssen wir armen Familien geben? Wie viel haben sie denn ein moralisches Recht? Wie würde denn eine gerechte
Ja,
Verteilung eigentlich aussehen? Und
ich fand das interessant, weil ich habe also ich bin in der DDR geboren und war jetzt am Wochenende meine Oma besuchen, die ist 87 und die hat noch davon früher erzählt, dass, also ich glaube, sie hat sich negativ dazu geäußert, weil sie aus einer Angestelltenfamilie kam, aber damals war es so, dass quasi Kinder aus Arbeiterfamilien mussten weniger Geld im Studium zum Beispiel zahlen oder irgendwie sowas, ne? Also da gab es tatsächlich diese Förderung und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, das gibt es eigentlich. Also natürlich,
BAföG.
es gibt Unterstützungen, genau, stimmt, es gibt BAföG, es gibt Hartz IV natürlich offensichtlich, oder das heißt jetzt Bürgergeld, ne? Aber
Bürgergeld.
das gibt es nicht im großen Stil eigentlich, oder?
Nein, im großen Stil ist es so, ohne jetzt tiefer in, was hat die DDR auch anders gemacht, überhaupt in der
Klar, ja.
Kinderbetreuung als Westdeutschland, weil es ein ganz anderes Familienmodell gab in der DDR, sehr viel stärker drauf geschaut wurde, dass Frauen in den Arbeitsprozess integriert werden, während Westdeutschland sehr lange am Ein-Ernährer-Modell festgehalten hat, also Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause. Und so, deswegen brauchen wir auch weniger Kinderbetreuung. Und da merken aber schon, das sind auch politische Kontroversen und das sind auch sehr private Kontroversen. Also wie nämlich, wie teilen sich denn das Ehepaare auf? Wer bleibt zu Hause, wer geht arbeiten? Und da reden wir über Geschlechtergerechtigkeit, Riesenthema. Und das ist natürlich auch wieder was, aber mit Philosophie der Kindheit zu tun. Weil es hier ja darum geht, okay, welche öffentlichen Infrastrukturen, also welche Kita-Öffnungszeiten etwa brauchen denn Kinder, damit sie gut aufwachsen können, damit auch die Fürsorgearbeit nicht alleine bei den Müttern liegt, weil das erzeugt ja dann wieder Stress, das erzeugt wieder einige Probleme, das erzeugt wieder die Frage, wer kann sich denn das leisten, dass er gut für seine Kinder sorgt, indem die Frau eben nur halbtags arbeitet oder indem private Unterstützungsangebote in der Ferienbetreuung, Nachhilfe und so weiter, das kostet ja alles Geld, in Anspruch genommen werden, um Kindern bessere Chancen zu geben. Und das sind die Fragen, die müssen wir in der Philosophie der Kindheit schon eben alle stellen. Was ist eine gute Kindheit? Was ist Gerechtigkeit für Kinder? Was steht Kindern her zu? Wer trägt hier die Verantwortung? Also was ist die Verantwortung des Staates? Was ist die Verantwortung aber auch der Eltern, der Familien? Hier die richtige Balance finden. Und wie können wir Kinder gerade aus benachteiligten sozialen Milieus oder Schichten so weit unterstützen, dass sie die gleichen Chancen wie alle anderen Kinder haben? Und das ist Riesenthema. Da redet man dann über Bildungsgleichheit, Bildungsungleichheit. Warum haben wir an den Universitäten so wenig Kinder, also so wenig Menschen, die aus sogenannten bildungsfernen Schichten kommen, die aus Arbeitermilieus kommen, aus dem Milieu kleiner Angestellter und so weiter. Warum haben wir dann noch sehr viel weniger solcher Menschen an Entscheidungspositionen, sowohl in Politik wie auch in Gesellschaft, in Ökonomie und so? Also warum ist eigentlich so viel Chancenungleichheit da? Und Chancenungleichheit hat ganz viel damit zu tun, was in der Kindheit geschieht, was in der formativen Lebensphase der ersten Lebensjahre und dann in der Jugend geschieht. Und wie können wir das besser machen? Und weil du es angesprochen hast, finanzielle Unterstützung ist eine Sache. Wie kann ich Kinder oder Jugendliche dabei finanziell unterstützen? Das bedeutet einmal, die Eltern finanziell dabei unterstützen, dass Bildungsangebote wahrgenommen werden. Aber das andere ist dann, was etwa in der Soziologie bei Pierre Bourdieu diese feinen Unterschiede genannt wird.
Ja.
Also etwa der Habitus. Warum reicht Geld nicht aus?
Ja.
Warum brauchen wir für Chancengleichheit mehr?
Reiche Eltern gehen mit ihren Kindern ins Museum und in die Oper, nicht unbedingt damit die Kinder, schreibt ja Bourdieu, da jetzt unbedingt die Kunst erfahren, sondern damit die begreifen, wir sind hier zu Hause, ne, so ungefähr. Und das kann ein Arbeiterkind nicht nachholen, auch wenn es ein Buch über die Oper liest.
Und das ist wichtig. Und da sieht man aber schon, also das ist zumindest mein Zugang zur Philosophie der Kindheit. Wenn wir über Gerechtigkeitsfragen reden in der Philosophie, dann müssen wir eng uns anschauen, eben was machen andere Disziplinen. Was wissen wir überhaupt über Ungleichheiten und wie sich die in der Kindheit konstituieren und fortschreiben? Da kann ich nicht einfach quasi aus meinem Elfenbeinturm oder aus meinem philosophischen Lehnstuhl heraus Theorien wälzen, sondern muss ich tatsächlich fragen, naja, wo setzen denn die Ungerechtigkeiten an? Weil ansonsten komme ich vielleicht bei der verkürzten Antwort an zu sagen, naja, ich muss einfach Geld umverteilen. Aber da sieht man
Ja.
eben, naja, Geld umverteilen reicht nicht. Aber was heißt denn Bildungsgleichheit schaffen? Chancengleichheit. Da reden wir dann über solche Dinge, die in den letzten 2, 3 Jahrzehnten auch in der Soziologie und Psychologie stärker diskutiert werden, etwa Bildungsaspiration. Also was trauen sich Kinder aus unterschiedlichen Milieus überhaupt zu?
Ja.
Gehen sie davon aus, ja, ich kann das, ich kann studieren, ich kann das erreichen. Und was führt dazu, dass sich das Kinder nicht zutrauen? Da sind wir teilweise schon wieder in so pädagogischen Fragen drinnen, von wie schaffe ich Urvertrauen und so etwas in
Ja.
Kindern. Aber da bin ich auch in Systemfragen drinnen. Wie kann denn ein Bildungssystem aussehen? Und da bin ich dann auch wieder bei vielen politischen Kontroversen, von Brennpunktschulen bis hin zu, dass wohlhabende Eltern ihre Kinder zunehmend rausnehmen aus dem öffentlichen Schulsystem, ins Private hineingehen, sich abschotten und so weiter. Soll das der Staat überhaupt zulassen? Also aus einer bestimmten gerechtigkeitstheoretischen Perspektive, die ich nicht für ganz unplausibel halte, wäre ich dafür, dass Privatschulen verboten sind, weil sie soziale
Ja.
Ungleichheit einzementieren. Aber da bin ich dann in einem Bereich, wo ich Leuten Freiheiten wegnehme, um Freiheit für andere zu ermöglichen. Und das ist immer kontrovers.
Ja.
Und das ist immer eine Frage in der politischen Philosophie, wo wir uns einlassen müssen auf Argumente auf der einen Seite und aber eben auch auf die Empirie, auf das, was uns die Sozialwissenschaften und andere Wissenschaften tatsächlich zeigen. Was geschieht denn, wenn sich ein Privatschulsektor etabliert und ich da
Ja.
hineingehe? Und da Das sehe ich ja in anderen Gesellschaften, das sehe ich ja in Großbritannien, das sehe ich ja in den USA, die Segregation, sowohl
Ja.
räumlich, sozial, die da stattfindet. Und will ich diese Gesellschaft haben oder ist es nicht letztlich eine ungerechte Gesellschaft für diese Kinder und Jugendlichen und dann auch die späteren Erwachsenen? Und muss ich da nicht aus Gerechtigkeit gründen? Und Gerechtigkeitsgründe sind halt normative, ethische Gründe, das verhindern und wie muss der Staat das verhindern?
Das ist interessant. Ich war, kommt alles zusammen. Ich war auf einer Privatschule mit Härtefall-BAföG, hieß das, wo tatsächlich, weil ich aus einer eben Nicht-Akademiker in Familie komme. Und ja, ist immer, finde ich, ein total interessantes Thema, weil ich andererseits merke, dass sobald ich auf der Privatschule war, ich das Gefühl hatte, dass ich viel mehr nicht Bildung erfahren habe, aber für meine persönliche Entwicklung das ganz wichtig war, weil auf einmal ganz andere Sachen diskutiert wurden oder ne, man sich auch mehr zugetraut hat und dies und das, auch wenn immer die ärmeren Kinder sehr die Außenseiter waren auf dieser Privatschule, das war auch interessant, aber ja, wahrscheinlich müssten dann auf den, gut, jetzt sind wir sehr in politischen Fragen drin, aber auf den öffentlichen Schulen dann auch mehr auch so Talenterkennung, Förderung und sowas stattfinden, oder? Weil das habe ich immer das Gefühl, das hat mich immer persönlich gewundert, weil ich hatte ganz viele auch intelligente Freunde, die in der Schule aber immer so das Gefühl hatten, sie seien nichts wert. Und jetzt machen die ganz tolle Sachen, aber sind am Bildungssystem irgendwie zerschellt. Also ja, das berührt das alles, ne? Okay, jetzt sind wir, ja, haben wir eine Stunde geredet. Hast du am Ende noch vielleicht neben eurem Buch irgendwie eine Lektüre-Empfehlung, irgendeinen Text, bei dem du sagst, der ist irgendwie besonders interessant zu vielleicht philosophischen Fragen und Kindheit oder so, oder der dich stark beeinflusst, irgendwas, wo man weitermachen kann.
Wo man weitermachen kann. Also jetzt mache ich zu viel Selbstwerbung, aber ich mache es jetzt trotzdem. So, das eine ist das Surkamp-Buch, das ich mit Johannes Drerup gemacht habe, ist letztes Jahr erschienen, ist Philosophie der Kindheit, ist ja ein Sammelband. Also da haben wir ja 15, 16 Texte drinnen, teilweise übersetzt aus dem Englischen und so. Und das deckt schon einmal riesig viel ab. Also das heißt, da haben wir viele einzelne Themen. Was ist Kindheit? Was dürfen Eltern? Was dürfen Kinder? Kinderrechte und so. Und ich glaube, wenn man da mal reinliest, dann kriegt man schon einmal einen Eindruck davon, wie breit auch die Debatte ist. Wenn man ein bisschen was Spezifischeres haben will, etwa zur Frage, was ist eine gute Kindheit? Da erscheint jetzt in wenigen Tagen bei Reclam ein Buch von mir und Johannes Drerup. Das haben wir gemeinsam geschrieben. Was ist eine gute Kindheit? Das ist
Ah.
ganz kurz, 100 Seiten in dieser Reihe. Was bedeutet das alles? Kostet das, glaube ich, nur 7 € und ich glaube, das ist für alle, die keine Fachphilosophie machen, aber sich für die Frage interessieren, naja, was macht denn eine Kindheit gut? Eigentlich. Und zwar nämlich nicht im Sinne von, was sagt uns die Psychologie darüber oder die Soziologie darüber, sondern was ist eine gute Kindheit im Sinne der philosophischen Frage, was ist ein gutes Leben? Der kann da wirklich gerne reinlesen, erscheint in ein paar Tagen. Und mein eigenes Buch zur Kinderarmut, das vor 2 Jahren erschienen ist, habe ich auch schon erwähnt, ist auch 120 Seiten Essay, auch gut zugänglich. Auch. Und wer in die Fachdebatte tiefer einsteigen will, viel tiefer einsteigen will. Vielleicht zwei Buchempfehlungen. Das eine in der Fachdebatte ist Johannes Dreob und ich, wir haben auch ein Handbuch Philosophie der Kindheit gemacht, 2019. Das ist ganz dick, 500 Seiten, 50 Artikel zu allen möglichen Themen.
Ja.
Da kann man ganz, ganz, ganz viel weiter lesen. Und dann gibt es ein echt schönes Buch, das ist letztes Jahr erschienen. Das ist auch ein Fachbuch das ist auf Englisch von der Theresa Barron. Die ist, glaube ich, eigentlich kommt sie aus Tschechien, aber sie ist jetzt auf jeden Fall in Großbritannien. Das ist bei Cambridge University Press erschienen. The Philosopher's Guide to Parenthood. Also, das ist ein schönes, allgemein gut zugängliches Fachbuch, wo es um Elternschaft geht. Und ich glaube, da, wenn man Englisch lesen kann und nicht davor zurückschreckt, Philosophie zu lesen, ich glaube, es ist leider etwas teurer, es ist bei Cambridge University Press eben erschienen, dann kann ich jedem empfehlen, da reinzulesen, The Philosopher's Guide to Parenthood von der Theresa Barron. Das als Tipp.
Super. Letzte Frage, was ist die, gut, ihr habt jetzt gerade ein Buch, neues Buch, ist gerade in der Veröffentlichung, hast du gesagt, aber was ist gerade die Forschungsfrage, die dich am meisten interessiert? Wo hängst du gerade noch dran?
Wo hänge ich gerade dran? Zwei Sachen. Mich interessiert Jugend als Phase im Unterschied zur Kindheit. Also Jugendrechte, das finde ich politisch total interessant. Sehen wir jetzt auch gerade mit Fridays for Future und so weiter, eh schon seit einigen Jahren. Das müssen wir politisch ernster nehmen und ich glaube, das müssen wir philosophisch ernster nehmen, um
Ja.
einiges, was da geschieht, Jugend. Und das hat mit Kindheit direkt was zu tun, aber geht quasi von einer anderen Perspektive. Das ist Vatersein, Vaterschaft. Ich habe letztes Jahr im Philosophie-Magazin, das war so mein erster Text dazu, einen Essay zur feministischen Ethik des Vaterseins geschrieben. Und das interessiert mich gerade einfach total. Nicht nur, weil ich selber Vater bin seit einigen Jahren, sondern weil es auch in der Philosophie recht wenig, es gibt recht viel über Eltern. Und es gibt recht viel über Geschlechterverhältnisse und über Fürsorgearbeit und warum mehr Frauen das machen müssen. Und es gibt einiges über Mutterschaft, weil da hängen auch viele andere Fragen dran, also Schwangerschaft und so weiter. Aber die spezifische moralische und soziale Rolle des Vaters scheint mir in der Philosophie stark unterrepräsentiert. Und da möchte ich eigentlich heuer oder ein bisschen zeitlich schauen, heuer auf jeden Fall schon mehr dazu machen und dann spätestens nächstes Jahr, vielleicht schaffe ich sogar, dass ich da auch wieder ein kleines Büchlein dazu schreibe. Und weil das scheint mir total wichtig, dass wir, was ist gutes Vatersein eigentlich? Und das ist auch so eine ganz moderne Frage, weil natürlich mit all diesen Entwicklungen der moderne Mann, der gefühlvolle Vater, das Aufbrechen der traditionellen Geschlechterrollen und so weiter, wir da, glaube ich, auch aus der Ethik und der Philosophie eintauchen müssen, um auch diese moralischen, ethischen Fragen dann gut und richtig zu stellen. Naja,
Ja.
was ist väterliche Verantwortung eigentlich heute? Wie kann man ein guter Vater sein im Sinne auch unserer moralischen Verantwortung gegenüber unseren Kindern? Und dann natürlich immer wieder auch diese politische Frage, naja, wie kann die Politik, der Staat, die Gesellschaft uns dabei helfen? Oder wie kann sie Vätern dabei helfen, dass sie gute Väter sein können? Und da kommen dann auch in ganz, ja, nicht banale, aber halt politische Fragen rein, wie etwa Väterzeit oder Väter in der Elternzeit, Väterkarenz und so weiter, Aufteilung, Fürsorgearbeit bei Paaren.
Sorgerecht ist auch immer so eine Frage da, okay.
Sorgerecht, sorgerecht. Und auch wieder, wie stark soll der Staat hier intervenieren, unterstützend tätig sein, dass mehr Väter die Möglichkeit haben, tatsächlich zu Hause bleiben oder dass sie auch tatsächlich zu Hause sind und gute Väter sein können und nicht,
Ja.
wie es klassischerweise so lange war, auch in Deutschland im Westen vor allem, dass sie die Ernährer sind, die um 6 am Abend heimkommen. Und das ist ja eine Rolle, die auch die meisten jungen Väter glücklicherweise nicht mehr haben wollen, dass sie ihre Kinder nur zum ins Bett bringen sehen und am Wochenende ein bisschen.
Ja, super interessant. Wir freuen uns auf diese ganzen Bücher, also die jetzt schon draußen sind und auch die Texte, die noch kommen. Ja, dann bleibt mir nur am Ende dir zu danken für deine ganzen Einsichten zur Philosophie der Kindheit, dass wir das mal so ein bisschen aufgemacht haben, dieses Thema.
Ja, danke sehr. Danke, dass ich da sein durfte und ein paar Fragen beantworten durfte. Und ja, ich hoffe, dass ein bisschen was Spannendes dabei war für die Zuhörerinnen und Zuhörer und jeder, der Interesse hat, kann er weiterlesen. Und ja, das freut mich, wenn das Thema präsenter wird.
Ja, gerne wieder zu irgendeiner anderen Veröffentlichung
Ja.
von dir. Vielen Dank.
Danke.
Und genau, wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.